Audio Now.
Es ist nicht umsonst, dass eben ungefähr 43% der Alleinerziehenden nach den neuesten Zahlen immer wieder auch von Armut bedroht sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Heidi Thiemann. Sie war selbst alleinerziehend und hat auch aufgrund dieser Erfahrung die gemeinnützige Stiftung AlltagsheldInnen gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Rechte von Alleinerziehenden zu stärken. Wie das gelingen kann, warum das gelingen muss, was wir alle als Gesellschaft dazu beitragen können und auch sollten, um die sogenannten Einelternfamilien zu unterstützen, darüber spreche ich jetzt mit ihr in der nächsten halben Stunde. Hallo Frau Thiemann.
Hallo Frau Schmidt-Jorzig.
Sie haben hoffentlich irgendwie einen Kaffee parat, irgendwas Gemütliches, denn es ist ein ungemütliches Thema ein bisschen. Ne? Es gibt eine Menge zu tun.
Sagen wir mal eher frugal, ein Glas Wasser steht neben mir.
Okay, ich habe hier natürlich immer die Süßigkeiten und sowas Böses. Okay, egal. Beim Thema Alleinerziehend, da könnte man jetzt irgendwie denken, ja, betrifft mich nicht oder sind irgendwie nur so ein paar Leute, aber höre ich mir jetzt mal an. Machen wir mal Butter bei die Fische. Von wie vielen Eltern und Kindern sprechen wir hier?
Ja, also wir gehen davon aus, das variiert immer so ein bisschen, aber dass es ungefähr 2,6 Millionen Einelternfamilien gibt. Und mit über 3 Millionen Kindern. Und der größte Teil, also genau 88% nach den neuesten Zahlen, sind Frauen davon. Also das heißt, es ist 1/5 aller Familien. Ne?
Ja, ja, okay, das ist eben keine Kleinigkeit, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Ja. Die Stiftung heißt AlltagsheldInnen. Ich habe es extra so deutlich gesagt, weil ein kleines Doppelpünktchen das Berühmte dazwischen ist. Ja. Wen schließt der Begriff ein? An wen wenden Sie sich und wer kann nach Ihrer Definition oder ist nach Ihrer Definition de facto alleinerziehend?
Also wir gehen von der Definition aus, die auch die Bundesregierung hat. Das heißt, das ist ein Haushalt mit Kindern, wo ein Erwachsener lebt. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, deswegen das Doppelpünktchen. Wir richten uns an Männer und Frauen.
Ja, aber de facto haben Sie gerade schon, glaube ich, gesagt, ne, sind es meistens Frauen, ist das richtig?
Ja, genau. 88% sind Frauen und das hat auch Gründe, warum das so ist.
Da kommen wir gleich zu, da freue ich mich schon drauf. Ja, genau. Ich wollte eine rein technische Frage. Zählen Sie sozusagen die Wechselmodellfamilien dort mit hinein? Zählen die mit? Weil es gibt ja inzwischen durchaus ein bisschen häufiger, dass die Kinder wechseln. Oder ist das eine Fehlwahrnehmung?
Ja, ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen. Also man geht davon aus, dass es ungefähr 8-10% sind, wo man Wechselmodell hat. Ja, das ist dann in dem Sinne, ist das allein lebend, aber nicht unbedingt allein erziehend. Von daher würden wir sie zum Teil natürlich auch dazu zählen, ganz klar.
Ja,
aber
ich meine,
insgesamt muss man sagen, dass es... Als ich alleinerziehend war, habe ich immer gesagt, ich bin alleinerziehend dritten Grades. Also das Alleinerziehend kann ganz unterschiedlich gelebt sein. Einmal der Grund, warum man alleinerziehend ist, kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe das von Anfang an so gewollt. Ich habe eine Trennung. Ich bin verwitwet. Also ich habe einen Partner verloren, Partnerin verloren. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man alleinerziehend ist. Oder eben auch, und wie man das dann ausgestaltet, ist eben auch sehr unterschiedlich. Und ich hatte mich als dritten Grades bezeichnet, also dieses habe ich erfunden, dieses Wort. Das gibt es nicht offiziell, aber es ist ein Unterschied, wenn der andere Partner oder die andere Partnerin eben mitmacht, ne, und eben auch einen großen Teil der Erziehungsleistung und der Sorgearbeit mitmacht, dann fühlt sich das ganz anders an. Als wenn jetzt zum Beispiel nur Oma und Opa immer mal einspringen, auch das kann aber eine ganz große Entlastung sein oder Freunde und Freundinnen. Oder eben man ist wirklich in dem Sinne wirklich allein. Das war bei mir so, meine Mutter lebte im Ausland, mein Vater interessierte sich nicht so sehr dafür. Die Väter haben da auch nicht ihren Beitrag so geleistet. Und in dem Sinne war ich wirklich auf mich alleine gestellt. Das ist nochmal anders, als wenn man da eingebettet ist und viele Personen hat, die das mittragen. Also insofern ist es sehr schwierig sowieso mit dem Begriff.
Genau, aber wichtig für uns ist ja, wenn wir jetzt miteinander sprechen, Ihre Stiftung sozusagen grenzt dann niemanden aus, egal warum jemand sozusagen alleinerziehend ist, für ihn haben Sie theoretisch Programme oder sind Sie Ansprechpartner?
Genau, wir dabei ist es wichtig zu sagen, wir machen jetzt keine Einzelförderung, wir bekommen sehr viel, immer wieder Anfragen dazu. Es sind zum Teil auch wirklich herzerreißende Lebensgeschichten, die uns da geschrieben werden. Wir versuchen dann möglichst da gute Tipps zu geben, wo man an Gelder kommen kann oder wo man sich für Beratung hinwenden kann. Unser Anliegen ist es, strukturell was zu verändern und wirklich die Situation langfristig zu verbessern.
Ja, okay. Ja, jetzt haben wir schon mehrere offene Enden. Da muss ich jetzt gucken, dass ich den Überblick behalte, damit wir da gut durchkommen. Nee, weil es gibt so viel dazu zu sagen.
Ja, das ist ein Riesenthema einfach.
Ne? Sie haben eben schon selber angedeutet, Sie waren es sozusagen dritten Grades. Sie sind ja Initiatoren dieser Stiftung. Mögen Sie einmal erzählen, wie Sie dahin gekommen sind, diese Stiftung gründen zu wollen? Und ja, inwiefern das auch was zu tun hat mit diesem, das ist auch kein Wunder, dass das immer die Frauen sind.
Ja, also ich habe zwei Söhne. Der eine ist jetzt 32 und der andere ist 23, also mit einem großen Gap, also große Lücke dazwischen. Und das ist meistens auch ein Hinweis darauf, dass das zwei Väter sind. Und meistens ist auch ein Hinweis darauf, dass die Frauen das alleine getragen haben, weil man bei zwei Kindern schon ziemlich aufgeschmissen ist, wenn man es alleine machen muss. Also ich bin in den beiden Mutterschaften bin ich beides mal relativ schnell dann wieder in den Stand der Alleinerziehenden gekommen. Und das eine war eben 80er Jahre und da waren, als ich dann, nachdem ich das Kind bekommen hatte, gedacht habe, okay, jetzt gehe ich wieder arbeiten, merkte ich, dass es gar keine Kinderbetreuung gab. Also das waren 3% der Kinder unter 3, die betreut wurden. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, was faktisch wie ein Arbeitsverbot war. Und gut, ich habe es trotzdem hinbekommen, auch durch interessanterweise einen kirchlichen Kindergarten, dann der das Kind dann ab 1 Jahr genommen hat. Und beim zweiten Kind war das dann so, dass ich dachte, naja, jetzt sind ja 9 Jahre vergangen, das kann ja nicht sein, dass so eine wirklich unmögliche Situation weiter aufrechterhalten wird. Und dann guckte ich mich um, nachdem ich das Kind bekommen hatte, und dann waren es 7%, die unter 3 versorgt waren. Also auch da wieder habe ich wahnsinnig rangeln müssen, um überhaupt einen Platz zu kriegen. Ja. Und insofern war das schon mal so, dass der erste Schock für mich und dann ging es eben weiter, dass die Situation einfach wirklich sehr schwierig war, dass ich mich oft wirklich auch allein empfunden habe, alleintragend. Und als ich dann das eigentlich gut über die Runden gekriegt habe und als Gleichstellungsbeauftragte jetzt vor ein paar Jahren gearbeitet habe in einer großen Institution, saßen wieder die jungen Frauen vor mir und erzählten mir, sie sind alleinerziehend und obwohl wir gute Vereinbarkeitsvereinbarungen hatten, also flexible Arbeit und dass man auch relativ einfach runterkürzen konnte, die Stundenzahl, saßen sie, ich sag jetzt mal im wahrsten Sinne hechelnd vor mir. Also man merkte, sie waren wirklich sehr beansprucht und das merkte man dann auch zum Teil gesundheitlich. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt die Situation, die ich vor 30 Jahren hatte, immer noch so existiert. Und dann habe ich gedacht, da muss man wirklich grundsätzlich was dran verändern. Und als ich die Möglichkeit hatte, eine Stiftung gründen zu können, in dem ich Leute gefunden habe, die die Idee auch gut fanden und die das finanziell unterstützt haben, habe ich gedacht, so, das machen wir jetzt. Und jetzt versuchen wir, das wirklich mal grundsätzlich zu verändern, zusammen mit anderen, die natürlich auch schon sehr lange daran arbeiten. Also wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die das machen wollen. Ne?
Ja, okay. Aber Sie haben es eben schon selbst gesagt, Sie machen keine Einzelunterstützung.
Nein.
Was machen Sie denn?
Also wir gehen davon aus, also was man heute so Theory of Change nennt. Also wie stellen wir uns so einen Wandel vor? Und wie könnte das passieren? Und wir versuchen einmal die Akteure und Akteurinnen, also die Organisationen, Vereine, die da sind, dass wir die stärken, zum Beispiel indem wir Projektförderung machen. Also wenn die Projekte machen wollen, dass sie bei uns Anträge stellen können. Als Beispiel, zum Beispiel jetzt in der Pandemie war das so, dass da war ja in den Medien auch, Gott sei Dank, immer wieder deutlich darauf hingewiesen, dass Alleinerziehende wirklich da vergessen wurden oder wirklich bis zum Anschlag mit Homeoffice, Homeschooling ja belastet waren, dass wir gesagt haben, Alleinerziehende entlasten jetzt in der Pandemie und haben so eine Kampagne dazu gestartet. Und dann haben eben auch viele von denen, die schon zu dem Thema Alleinerziehende arbeiten und die unterstützen, wie der Verband der Alleinerziehenden, Mütter und Väter, die haben dann Anträge bei uns gestellt, zum Beispiel für eine psychologische Hotline, weil auch die psychologischen Probleme, also die Konfliktpotenziale, gerade wenn Wohnungen klein waren und dieses ununterbrochen aufeinander sitzen, hat in vielen Familien, also nicht nur bei Alleinerziehenden, in vielen Familien eben zu wirklich Problemen geführt. Das heißt, die Beratungsstellen sind total überlaufen, jetzt auch noch nach der Pandemie, nach dem schlimmsten Teilen der Pandemie. Ist es heute noch so, und auch Beratungsstellen sind überlaufen, Psychologenplätze gibt es nicht mehr. Also haben wir eine Hotline, eine Beratungshotline zum Beispiel mit 10.000 Euro jetzt gefördert in Niedersachsen, die jetzt gerade anfängt.
Also niedrigschwellig einfach anrufen und sprechen und fragen. Und
ganz genau. Ja, und dann auch eine längere Begleitung, also nicht nur ein Erstgespräch, sondern die gehen davon aus, dass sie eben 36 Familien damit jetzt ein Jahr begleiten können.
Okay, oh, super, ja.
Anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Entlastung durch eine gute Kinderbetreuung, wo auch Hausaufgabenbetreuung dabei ist. Das ist oben in Schleswig-Holstein, ist das eine Alleinerziehende in Norddeutschland. Und bei denen sind also auch ganz viele wirklich Menschen mit großen finanziellen Problemen. Die hatten dann in der Pandemie gar nicht die Möglichkeiten, wie man so schön sagt, Endgeräte zu haben. Ne? Also die hatten kein Tablet, die hatten keinen Laptop, die hatten kein Handy auch, wo die Kinder mitarbeiten konnten. Die Handybildschirme waren oft kaputt. Und die haben dann bei uns den Antrag gestellt, dass sie einmal solche Geräte kaufen, die sie dann auch, wenn es jetzt, die sie auch bei der Hausaufgabenhilfe dann immer wieder auch einsetzen können. Und die auch so Empowerment machen von Alleinerziehenden, also dass sie die alleinerziehenden Mütter und Väter dann in Gruppen nochmal stärken, mit denen beibringen, wie man sich besser bei Behörden durchsetzt und die begleiten. Mhm. Also solche Aktivitäten, die haben wir jetzt auch zum Beispiel gefördert. Aber, wenn ich jetzt noch ein drittes sagen darf, auch ganz würde ich jetzt mal sagen, Charity-mäßig hat der Sozialdienst Katholische Frauen in Berlin so Gutscheine verteilt von 50 Euro, also mitten in der Pandemie war das noch. Und erstmal haben wir so gedacht, naja, wir wollen ja eher so Struktur verändern, ist das jetzt so das Richtige? Aber das hat mich sehr überrascht. Also die haben das in Neukölln wirklich auch sehr niedrigschwellig in den Beratungsstellen, die sehr guten Kontakt hatten, auch zu Familien, die ein ganz geringes Einkommen haben oder von Sozialleistungen leben müssen. Und da waren so positive Rückmeldungen. Und das Schöne war eben, und deswegen war ich dann doch begeistert, dass wir das gemacht haben, dass es gar nicht so gesehen wurde, die 50 Euro, sondern eben auch, das waren so Gutscheine, dass man in Drogeriemärkten was einkaufen konnte, sondern auch, dass sie gesagt haben, endlich mal jemand, der sieht, was wir hier leisten und der uns einen ganz kleinen Teil gibt von Wertschätzung und auch von dem, was wir hier brauchen. Und also auch das war ist total gut angekommen und hat eigentlich auch das gestützt, was wir wollten, nämlich dass das ernst genommen wird und dass das auch wertgeschätzt wird, die Arbeit, die da täglich in den Familien geleistet wird.
Als wir das Vorgespräch geführt haben, haben Sie mir erzählt von einer Sache, die Sie sehr geprägt hat, nämlich etwas, was Ihre, wenn ich es richtig behalten habe, Großmutter noch am Sterbebett bewegt hat. Was auch ein bisschen, wenn ich es richtig behalten habe, zu tun hat mit Ihrer Arbeit und Ihrer Leidenschaft dafür.
Ja, das ist schön, dass Sie nochmal darauf zurückkommen, Frau Schmidt-Jörzig, weil das ist wirklich auch für uns als Stiftung ein ganz wichtiger Ansatz. Wir denken, dass heute die Situation ganz viel mit mangelnder Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Und das hat auch wieder mit meiner Großmutter zu tun. Also in den letzten 200 Jahren sollten ja Frauen und Männer abhängig gehalten werden. Also sollten die Frauen von den Männern abhängig gehalten werden. Also sie hatten keinen Zugang zur Bildung, zur Arbeit. Sie sollten einfach kein eigenständiges Leben eben auch führen. Das wurde ihnen verwehrt. Und zum Beispiel meine Großmutter, 1906 geboren, war ein sogenanntes uneheliches Kind. Und ihre Mutter konnte nur wieder heiraten, wenn sie das Kind verleugnete. Und das war so schmerzhaft für sie. Ich habe sie dann in den 80er Jahren beim Sterben begleitet, dass sie da immer wieder darüber geweint hatte, wie sie gelitten hatte, dass sie deswegen als Kind so gemobbt wurde, dass sie ein uneheliches Kind ist und eben, dass die Mutter sie nicht mehr anerkannt hat. Und das hat mich damals auch sehr berührt, wo ich so dachte, das ist wirklich bis
ja,
heute
und um das noch
auch
mal, ja,
prägend.
Um das, ne? Ja, und um das nochmal sozusagen in Zusammenhang zu bringen, also was Sie daraus gesehen haben, ist, dass diese Frau, die sozusagen ein uneheliches Kind bekommen hatte, dafür sozusagen systematisch von der Gesellschaft abgestraft wurde,
genau,
ne? Während sozusagen der Mann letztendlich davon kam,
ganz genau.
Zu der damaligen Zeit.
Ja, genau. Das
und das
war
Kind
ja sogar,
darunter eben auch zu leiden hatte.
Ja, ja, das war, das muss man sich vorstellen, das war ja damals noch so, dass man gesagt hatte, also die Schlampe brauche ich ja nicht mehr zu heiraten, ja, wenn die vor der Ehe mit mir ins Bett gegangen ist. Also das war dann noch so, dass der Mann auch noch Recht bekam. Und genau, und dieses, ich nenne es jetzt mal patriarchale Paradigma, das ist das führt sich eben fort. Wir haben ja noch in den 70er Jahren die Situation gehabt, zum Beispiel meine Mutter konnte kein Konto eröffnen ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes, also meines Vaters, oder sie durfte nur mit der Erlaubnis von ihm zur Arbeit gehen. Das ist erst in den 70er Jahren abgeschafft worden. Und in den 90er Jahren haben wir erst eine Abschaffung von sexueller Selbstbestimmungsbarrieren gehabt, nämlich die Vergewaltigung in der Ehe. Und
ja.
Ich habe noch
es
erlebt.
Es ist alles noch nicht so lange her, man kann
nein,
es sich nicht vorstellen.
Nein, und ich habe noch erlebt mit meinem ersten Kind, dass geprüft wurde, ob das Kind einen Vormund bekommt, da man eben der Frau nicht zutraute, dass sie eigenständig ein Kind erziehen kann. Und
ja,
in dem Sinne stehen also die Einschränkungen, die wir heute noch für Alleinerziehende sehen, auch in dieser Tradition. Das ist uns auch ganz wichtig, das so zu, das auch immer wieder deutlich zu machen. Wir haben zwar in vielen Bereichen einen Paradigmenwechsel, also Frauen haben Zugang zur Arbeit, zwar noch nicht gleiche Bezahlung, und wir haben auch bei der Bildung unheimlich aufgeholt, aber trotzdem, da merkt man es immer noch, dass es eigentlich nicht gewollt ist, dass eine Frau eigenständig lebt mit Kindern und ein sogenanntes gutes Leben führen kann, sondern dafür
ja,
wird sie abgestraft. Und das ist eben bis heute. Und deswegen ist es auch für mich interessant, als ältere Frau, dass die jungen Frauen auch so stark jetzt sind und sagen, das kann doch nicht wahr sein, weil die das gar nicht aus den anderen Bereichen so kennen, ne?
Mir fällt jetzt leider der Filmname nicht ein. Ich habe versucht, das parallel zu googeln, aber fällt mir nicht ein. Es gibt irgendwie die Unbeugsamen, genau. Ein Film über die ersten Frauen in der politischen Kultur Deutschlands. Das ist alles nicht lange her. Man kennt die
Nein.
alle noch.
Nein.
Und es fallen einem die Ohren ab und die Augen aus, wenn man das sieht, mit was die zu kämpfen hatten. Also Sie haben absolut recht, ist nicht lange her. Vielleicht einmal, um den Kreis zu schließen für die HörerInnen. Wir sagen das so sehr, weil Ihre These eben ist, dass das strukturell gewollt ist, dass es so schwierig ist für Alleinerziehende, und genau an diese Strukturen wollen Sie eben ran.
Genau.
Lassen Sie uns einmal genau schauen darauf, was Sie genau meinen. Was ist es steuerlich zum Beispiel, was es so schwer macht?
Ja, wir haben Steuer. Bei der Steuer, das ist ein großer Punkt, der auch immer wieder also der jetzt auch gerade vor der Bundestagswahl sehr in der Öffentlichkeit war, nämlich Ehegattensplitting und dass die Alleinerziehenden in der Steuerklasse 2 eingetragen sind. Das bedeutet im Schnitt ungefähr 70 Euro monatlich mehr. Aber sie müssen eben die Kosten für sich und noch mindestens ein oder zwei oder ne, so viele Kinder, wie sie haben, eben tragen. Und diese Situation, diese Belastung von Alleinerziehenden steuerlich, aber man muss dazu auch noch sagen, vor allen Dingen auch über die Sozialabgaben, liegt in Deutschland bei über 31%, also 31,5%. Und damit sind wir bei den OECD-Staaten, sind wir in dem, wenn man mal alle Länder da auflistet, sind wir 5 Letzte. Also wir haben eine irrsinnig hohe Steuer- und Abgabenlast für Alleinerziehende. Und das drückt natürlich auch auf das Gesamteinkommen. Es ist nicht umsonst, dass eben Ungefähr 43% der Alleinerziehenden nach den neuesten Zahlen immer wieder auch von Armut bedroht sind. Und das hat auch, nicht alleine, aber auch eben mit der Abgabenlast und der hohen Besteuerung zu tun.
Ja, Sie haben das jetzt gerade so gesagt, das muss man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir von so vielen Millionen Kindern reden, da sind das eben auch Millionen Kinder, die von dieser Armutsgrenzung oder Armutsgefährdung betroffen sind. Ne?
Ja, deswegen das ist das so wichtig. Auch. Ja. Also ich meine, ich finde es auch schlimm, wenn die Frauen und Männer arm sind.
Absolut, aber weil man immer sagt, ne?
Für die Kinder ist es nochmal was ganz anderes. Also ich habe das auch, obwohl ich jetzt, ich bin Akademikerin und ich hatte immer, zwischen Zeiten von Arbeitslosigkeit hatte ich relativ ganz gutes Einkommen, aber ich konnte auch nicht voll arbeiten. Ne? Wie gesagt, ich hatte auch wenig Unterstützung rechts und links. Und das habe ich auch gemerkt. Also es ist für die Kinder oft sehr belastend, wenn ich dauernd immer sagen musste, nee, der Pulli jetzt nicht und die Schuhe auch nicht. Und das hat zu großen Konflikten geführt. Und die Kinder haben sehr auch damit gekämpft, ob sie jetzt in der Klasse gemobbt wurden oder nicht. Und das ist auch für eine Mutter oder auch dann Vater also sehr, sehr schmerzhaft, ne? Wenn man sieht, das Kind hat Nachteile dadurch, dass eben es in den Klassen nicht so mithalten kann, weil man selber nicht das Einkommen hat, ne?
Ja, wir hatten jetzt sozusagen, der eine Teil war dieses systematische Steuerliche, wo Sie sagen, also das muss einen Grund haben, warum das nicht geändert wird, weil es ist so wahnsinnig ungerecht, dass es zum Himmel schreit. Mhm. Das andere, was man hier vielleicht noch erwähnen muss, ist auch der Kindesunterhalt. Meines Wissens nach sind es 50% der Unterhaltspflichtigen, also der Väter in Deutschland, die überhaupt keinen Unterhalt zahlen, also die eigentlich verpflichtet wären, es aber nicht tun. Und ich glaube, 25% hin und wieder mal. Das hilft natürlich auch nicht gerade, die finanzielle Situation zu verbessern. Wer springt dann ein?
Genau, also einmal versteht man nicht genau, warum so wenig bezahlt wird. Es gibt auch, ich glaube vom IFO-Institut, die Untersuchung, dass eigentlich 80% in der Lage wären, aber sich arm rechnen oder auch der Staat das nicht richtig verfolgt. Das ist übrigens auch eine Forderung von uns, dass das nochmal genauer angeschaut wird. Warum ist das so? Warum wird da so wenig gezahlt auch an Unterhalt vom anderen Elternteil? Und dann springt eben der Staat ein. Und das ist dann aber oft sehr viel geringer. Also es gibt einen Mindestunterhalt, den der andere Elternteil zahlen soll. Und ist also höher als das, was dann der Staat zahlt, weil der Staat zieht das gesamte Kindergeld ab von dem Unterhaltsvorschuss, wie das heißt.
Und wie hilfreich.
Genau, und das ist dann auch wieder, es ist natürlich schon mal toll, also als ich die Kinder hatte und Kindergeld, also diesen Unterhaltsvorschuss beziehen konnte, war das ja so absurd, dass man nur 6 Jahre kriegte und das gedeckelt war auf 12. Lebensjahr. Also das hat man ja gar nicht verstanden, warum dann ab 12 die Kinder keinen Unterhaltsvorschuss mehr vom Staat bekamen.
Ja, weil ich meine, da werden sie ja richtig teuer nochmal, ne?
Genau. Und das ist ja also eine der ganz großen Verbesserungen jetzt der Situation, dass das jetzt bis 18 auch möglich ist, also bis 18 Jahre. Und trotzdem ist aber die Höhe ist einfach noch viel zu gering. Also man geht ja davon aus, dass ein Kind ungefähr 730 Euro im Schnitt kostet im Monat, also für alle, ne? Und auch Alleinerziehende geben nur etwas geringer Geld dafür aus. Und das muss ja irgendwo reinkommen, das Geld. Und wenn wir dann eben sehen, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die nicht voll arbeiten, die oft auch, weil wir ja auch da wieder oft eine schlechtere Bezahlung für Frauen haben, also auch das nochmal geringer ist, das Einkommen, dann sind die wirklich besonders darauf angewiesen, dass entweder das andere Elternteil zahlt oder eben der Staat auch da unterstützt. Ja. Und ihnen wird stattdessen dann viel über die Abgaben und Steuern wieder vom Einkommen abgezogen. Und dadurch haben wir dann letztendlich hinterher die Situation, dass viele Frauen arbeiten gehen, die alleinerziehend sind. Also sehr viel höher ist die Rate als bei in Paarfamilien, aber gleichzeitig, dass das Familieneinkommen extrem gering ist.
Ja, vielleicht einmal mit Zahlen noch. 42% der alleinerziehenden Mütter arbeiten in Vollzeit, die alleinerziehend sind, ne? Und Mütter in Paarfamilien sind ungefähr 29. Also der Druck ist wahnsinnig hoch und damit natürlich auch wahrscheinlich die Belastung. Denn ich meine, Vollzeit arbeiten, das wissen wir alle, egal ob Vater oder Mutter mit Kindern, ist ein Brett.
Ja, ganz genau. Also dazu kommt dann noch, dass wir jetzt ja auch bei den Mieten, da leiden ja alle drunter, also jetzt nicht nur Alleinerziehende, diese wahnsinnige Steigerungen haben. Und dann nach der letzten Auswertung dazu war es so, dass die Gruppe, die am meisten davon betroffen waren, von den hohen Mieten, eben wieder die Alleinerziehenden waren. Und da gibt es auch eine interessante Zahl dazu, dass über 25% der Alleinerziehenden, wenn sie die Miete gezahlt haben, weniger zum Leben haben, als der Regelsatz von Hartz, also ALG II ist. Das heißt, neben diesem kleinen Einkommen, den hohen Abgaben, haben wir dann auch gleichzeitig solche Sachen, die zum Leben notwendig sind, wie Wohnen, die dann total gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das macht die Situation eben von Jahr zu Jahr schwieriger.
Wobei man jetzt zumindest der Vollständigkeit halber sagen muss, ich hatte nämlich mal vor längerer Zeit auch ein sehr aufschlussreiches Interview mit einer Frau, die, ich habe leider jetzt den Titel des Vereins vergessen, reiche ich aber in den Shownotes nach, die bieten Unterkünfte für Väter, die ihre Kinder besuchen wollen, weil da eben teilweise auch die finanzielle Not so wahnsinnig hoch ist, dass sie eben nicht dann eben noch eine zweite Wohnung vorhalten können, wo jedes Kind auch noch mal ein Zimmer hat oder teilweise in anderen Städten leben und reisen müssen und sich kaum die Reise leisten können, um ihre Kinder zu sehen. Und die bieten eben die Möglichkeit an für Väter, also würdig mit den Kindern sich irgendwo aufzuhalten. Es gab dann da teilweise Väter, die ihre Säuglinge besuchen wollten, aber halt keinen Raum hatten und dann in Waschsalons mit denen da rumgesessen haben. Also wirklich teilweise auch furchtbare Geschichten. Auf der anderen Seite will ich nur einmal der Vollständigkeit halber sagen, ne? Also dieses Mietproblem ist eben für die Väter, die sozusagen ohne die Kinder leben, auch eines, weil sie natürlich teilweise gerne Räume vorhalten würden, aber es ist faktisch gar nicht machbar. Also
Genau, das ist auch
in
für beide
Großstädten
Seiten
nicht,
ist es
ja,
sehr schwierig.
furchtbar.
Genau.
Ja, ja.
Ja.
In einer perfekten Welt, wie würden zum Beispiel Alleinerziehende leben? In welchen Wohnformen idealerweise? Was ist so Ihre Vorstellung? Was hilft?
Also, jetzt, wenn wir nochmal auch beim Wohnen bleiben, das
Ja.
ist auch ein Schwerpunktthema von der Stiftung, dass wir sagen, also wir hatten ja vorhin so ein bisschen gesagt, was machen wir denn? Also wir machen einmal die Förderung von so kleinen Projekten, aber wir machen auch eigene Projekte. Und eins ist eben auch im nächsten Jahr zu wohnen und da auch nochmal die Wohnform. Also da nehmen wir dann nochmal ein bisschen Geld, mehr Geld in die Hand und gehen dann auf Bauträger zu oder auch auf Initiativen, die da schon dran arbeiten und unterstützen die mit Konzepten, weil wir davon ausgehen, dass Wohnen neben dem, was jetzt alle da leiden an den hohen Kosten, aber dass auch die Form, wie wir zusammen wohnen, da würde ich auch sagen, dass da insgesamt Familien sehr von profitieren können, wenn wir Formen haben, die einfach ein bisschen unterstützender sind, auch von der Architektur, dass mehr Austausch möglich ist, dass die Kinder eben ohne überfahren zu werden, sage ich jetzt mal, zusammenspielen können, dass man sagen kann, ich muss heute Nachmittag weg und kann das Kind dann mal zu dir kommen. Also dass solche, ich würde es jetzt mal nennen, solidarische Wohnformen, wo man sich gegenseitig unterstützt, dass die möglich sein können.
Ja.
Und insgesamt würde ich sagen, ist es für alle gut, aber jetzt auf Alleinerziehende bezogen, ist das zum Teil überlebensnotwendig. Ich selber habe eben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, als ich eben gemerkt habe, ich bin Alleinerziehende dritten Grades, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich gedacht, okay, wie baue ich mir das jetzt selber anders und habe dann eine Wohngemeinschaft gegründet, wo eben noch eine andere Alleinerziehende war und eine andere Freundin, die kein Kind hatte. Also wir haben das im Mini-Format gehabt mit drei Frauen und haben dann uns auch unterstützt und in der Weise, dass wir auch ohne Probleme dann die Kinder gegenseitig ins Bett gebracht haben, dass ich wusste, meine Freundin studierte noch, dass ich gesagt habe, okay, heute ist da an der Uni was, ich hole die Kinder ab vom Kindergarten und habe dann auf ihren Sohn genauso aufgepasst wie auf meinen. Und ideal war das auch, diese Isolierung, die ja viel die Alleinerziehenden haben, dass sie allein in diesen kleinen, sage ich es mal, Kastenwohnungen sitzen, ne, und nicht weg können, weil die Kinder eben nicht allein gelassen werden sollten, dass wir auch uns wirklich viel freier bewegen konnten. Und
ja.
Dass wir, also dass dann zum Teil mir sogar Leute gesagt haben, bei dir merkt man ja gar nicht, dass du irgendwie alleinerziehend bist. Du bist irgendwie hier auf der Party und dann war eben meine Freundin war mit den Kindern zu Hause, ne? Also nicht, dass ich das immer nur gemacht habe, ne? Also wir haben uns da sehr wohl abgewechselt, aber eben das war doch auch psychologisch war das so wichtig, dass man sich da das Gefühl hatte, man kann hat auch noch ein eigenes Leben als Mutter. Und aus dieser Erfahrung heraus und auch aus Erfahrungen, die man mittlerweile in Studien und so sieht, denken wir, dass an Wohnformen zu arbeiten wirklich total sinnvoll sein kann.
Ja, und aber da muss ich jetzt noch einmal einhaken, weil ich meine, die WG ist eine Sache, wo ich denke, ja klar, also kann man ja machen. Was schwebt Ihnen noch vor, um es mal konkret zu machen? Wie könnte man noch zusammenleben? WG ist ja jetzt eine Sache, die man sich theoretisch selber bauen könnte. Aber Sie sprachen auch von Architektur. Wie muss die aussehen?
Genau, also wie gesagt, wir stehen da noch am Anfang, aber ich hatte das auch mal angeregt in einer Organisation, die vor allen Dingen in Ostdeutschland arbeitet, SCHIA. Und da haben wir dann zusammen mit SCHIA eine Diskussion mal gemacht mit Frauen, die Interesse haben an solchen Wohnformen und haben die Stadt Berlin hat zum Beispiel Berater für solche Wohnformen auch. Und die waren dann dabei und die haben gesagt, ja, also es gibt immer mehr, dass die Bauträger sogenannte Clusterwohnungen machen. So große, also das heißt, da ist eine Etage und die Wohneinheiten selber sind relativ klein. Das heißt, jede Einheit hat dann eigene Küche, ganz klein alles, kleines Bad, aber die Gemeinschaftsflächen sind relativ groß. Ne?
Großer und, Spielraum, große Gemeinschaftsküche,
genau, vielleicht noch auch dann eine große Küche, wo nochmal gemeinsam auch gekocht werden kann. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn so etwas angemietet wird, weil es muss dann immer einen Mieter dafür geben. Das kann nicht dann 10 Mieter und Mieterinnen sein. Dass eine Organisation sowas anmietet und das dann untervermietet und dass da dann eben ganz gezielt Alleinerziehende einziehen. Man kann auch überlegen, ob es vielleicht nicht nur Alleinerziehende sind. Dafür braucht man dann auch gute Konzepte, die wir dann mit der Stiftung auch finanzieren würden. Sowas wie Zukunftswerkstätten, wo dann auch die da einziehen wollen, sich eben überlegen können, wie wollen wir wohnen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man in diesen Einheiten eben auch sich zusammen dann vielleicht nochmal eine Betreuung für den Nachmittag leistet. Ja,
ja genau.
Wo dann nochmal jemand kommt und mit den Kindern irgendwie was unternehmend rausgeht oder so, wo dann die Frauen zusammenlegen. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass solche Einheiten dann auch gut sind, dass man da nochmal zum Beispiel Beratungen reingibt. So wie kann man sich auch beruflich weiterentwickeln.
Aber so wie Sie darüber reden, ist es sozusagen ein Wunschtraum. Im Moment ist es so, Drei-Zimmer-Küche-Bad, ein Familienhaus
ganz
in der
genau.
Neubausiedlung und alle Neubausiedlungen sehen aus, als gäbe es nur heile Familien auf der Welt.
Ganz genau, ja.
Ne? So ist es ja leider noch nicht, aber das ist was Sie sozusagen als Stiftung sich vornehmen, in diese Richtung weiter zu pushen sozusagen, dass wir da einfach auch offener denken, ne?
Ja, genau. Und das ist ja auch wichtig, jetzt diese Konzepte zu entwickeln. Die neue Bundesregierung hatte ja jetzt zumindest ja schon mal in den Sondierungsgesprächen angedacht, ich glaube 100.000 neue Wohnungen. Und da kann man ja sehr wohl dann auch solche neuen Konzepte mit
reinbringen. Ja, schön wäre es. Bitte. Das nützt ja auch den anderen Familien, ne? Muss man sagen, den mehr
Eltern. Ja, also gesagt, ich glaube, dass das für alle Menschen, die mit Kindern zusammenwohnen, die wissen, wie hoch Lebensqualität sein kann, wenn man da sich gut mit Nachbarn versteht und eben auch mal sagen kann, hier, ich koche heute und kommt auch dazu oder solche Sachen. Das kann man sich, wenn man die Belastungen nicht so erlebt hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie wunderbar das sein kann, wenn man mal einen Tag jetzt nicht kochen muss, ne?
Ich würde noch gerne auf zwei andere Dinge ganz konkret kommen. Wir haben ja jetzt gerade sozusagen im Rahmen dieser Wohnform auch so ein bisschen über Kinderbetreuung gesprochen, die man sich dann auf mehrere Schultern verteilt. Das ist ja aber was sozusagen privatinitiativ erfolgt. Was wäre das, was Sie sich wünschen würden, was bitte noch besser wird in Bezug auf strukturell, also von der Politik sozusagen eingetopftes? Ich hatte den Eindruck schon in der Pandemie, dass dann irgendwann wenigstens die Alleinerziehenden ihre Kinder in die Kinderbetreuung schicken konnten. Da war so ein bisschen offeneres Ohr, glaube ich, als vor ein paar Jahren gewesen wäre. Aber was glauben Sie, woran fehlt es noch? Auch ohne Pandemie.
Ja, also ich habe meine Schwägerin, die ist Witwe mit zwei Kindern und Krankenschwester. Und die muss um 6 Uhr zum Beispiel am Arbeitsplatz sein. Und der Arbeitsplatz ist auch so, dass sie da über eine Stunde hinfahren muss, ne? Also das heißt, sie verlässt das Haus irgendwie so gegen 4:30. Und das wäre mit der sonst üblichen Kinderbetreuung überhaupt nicht machbar. Deswegen, das war für mich erstaunlich fortschrittlich, hat dann die Stadt Neuss ihr jemand zur Verfügung gestellt. Das war eine ältere Dame, die dann zu ihr ins Haus gekommen ist und dann die Kinder geweckt hat, ne, mit denen das ganze Morgenritual gemacht hat. Ne. Dadurch konnte sie überhaupt arbeiten gehen, sonst wäre sie auch auf Sozialleistungen angewiesen gewesen.
Also individuelle, flexible Kinderbetreuung.
Genau,
wäre
also
eine Forderung,
es gibt auch vom Verband der Alleinerziehenden in Nordrhein-Westfalen gibt es auch ein Modellprojekt dazu, wo die das auch angeboten haben und das sehr gut ankam, dass man diese also entweder vor, ich glaube Endbetreuung oder so, ich weiß es gerade den Namen nicht richtig. Also das heißt, bevor der Kindergarten anfängt oder die Schule und danach. Also danach kann ja genauso sein, ne? Ich bin noch nicht um 4:30 zu Hause, ne?
Ja,
das war
bei mir
zum Beispiel immer der Fall. Ich musste mir das sehr teuer einkaufen dann auch, ne? Ja. Und dass man das flexibler macht, entweder, dass man auch Kitas oder auch in der Schule, dass man diese Betreuungen hat. Aber ich glaube, dass es, das muss man halt sich dann auch nochmal angucken, genau, dass es für viele angenehmer ist, wenn das zu Hause eben gemacht wird.
Natürlich, ich meine, wer will so ein todmüdes Kind dann um 4:30 in den Kindergarten bringen, ne? Also das ist ja auch nicht, was einem wirklich vorschwebt. Schon gar nicht in so einer Trennungs- oder Trauersituation, davon mal ganz abgesehen, ja.
Ja, genau. Also deswegen, das ist schon sehr komfortabel und auch Kinder- und familiengerecht, wenn jemand eben in die Wohnung kommt, dass man solche Modelle fördert und da ist eben auch wieder der Staat gefragt. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber wenn man auf der anderen Seite sieht, ne, dass damit eben auch wieder Steuern reinkommen, weil ja das Elternteil dann auch arbeiten
und weniger kann, Sozialleistungen, ne, weil die sich
auf
halt selber versorgen können.
Ja, genau,
ich würde noch gern letzter Punkt einmal auf die Grundsicherung kommen. Wir sprachen ja über Kinder, die sozusagen gefährdet sind, armutgefährdet sind. Was wäre da Ihr Wunsch?
Ja, also wir haben uns jetzt erstmal sehr gefreut, dass auch in den Sondierungsgesprächen eine Kindergrundsicherung angedacht wird. Aber eben es ist wirklich, auch da wieder liegt der Teufel oder die Teufelin im Detail, weil einfach zu sagen, wir machen jetzt irgendwie 400 Euro für alle, das kann es nicht sein. Also es gibt da Berechnungen, dass wenn man die ganzen Leistungen, die man als finanzschwächere Familie bekommen kann für die Kinder, wenn man die zusammenzählt, dann muss der mindestens 500 Euro liegen, damit das wirklich auch eine Verbesserung ist. Was schon mal toll ist, dass man nicht die ganzen Einzelleistungen dann beantragen und abfragen muss. Und das ist ja schon immer für viele, die viel arbeiten müssen, eigentlich eine Überforderung. Das ist schon mal super. Aber zum Beispiel die FDP hatte zumindest vor der Wahl da Vorstellungen, die eher sehr viel geringer waren. Und da hoffen wir sehr und bauen auch Druck auf, dass eine Kindergrundversicherung, die erstmal wirklich eine Verbesserung ist, aber dass die Verbesserung nur ist, wenn sie in der Höhe, das heißt also mindestens 500 Euro ist.
Also Verbesserung zu den vielen Einzelleistungen, die man im Moment beantragen kann.
Ja, genau.
Im Verhältnis dazu. Ja, vielleicht schließen wir noch mal am Ende damit mit den Hausaufgaben, die wir alle machen können. Also abgesehen von Staat und Stiftung und so weiter. Wir hatten nämlich bei unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, über die Tatsache, dass eben erstens mal diese Familien häufig gar nicht als Familien wahrgenommen werden, weil sie ja in Anführungsstrichen kaputt sind oder irgendwie nicht vollständig oder wie auch immer man da sozusagen von außen drauf gucken mag oder wie es de facto im Moment geschieht, was man ja nicht möchte. Was würden Sie sich wünschen, was wir als Gesellschaft besser machen können, um diese Ein-Elternfamilien zu unterstützen?
Also ich glaube,
Jeder von uns,
dass viel.
nebenan.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, dass viele noch darunter leiden, dass sie immer sich noch erklären müssen, warum sind sie denn jetzt alleinerziehend? Und wenn wir ein anderes, wenn wir einfach sagen, Familie ist da, wo Kinder sind, ne? Zwei Frauen, zwei Männer, zweigeschlechtlich,
Das
also
sagen wir
Mann,
übrigens
Frau,
bei
ne?
Eltern. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen.
Ja, das
Genauso
finde
ist
ich,
es.
genau,
Familie
und
ist
das
da, wo
finde ich,
Kinder sind. Full
ja, und
stop.
das finde ich super Ansatz. Und eben auch, Kinder sind auch eben, je nach Situation, bei einem Elternteil. Und wenn man da keine Unterschiede macht, sondern sagt, die müssen insgesamt, müssen die gleichen Bedingungen haben und insgesamt in Deutschland müssen sich ja auch die Bedingungen verbessern. Das ist ja auch ein Thema in Ihrem Podcast immer. Das finde ich auch super. Also wie kann man die Situation verbessern? Dann haben wir wirklich das gute Leben für Familien, unabhängig davon, wie das Familienleben dann eben
Ja,
aussieht, ne?
und ich glaube, eine ganz große Rolle spielt eben auch diese Schuldfrage einfach gar nicht zu stellen. Ja, also
Nein.
Sie hatten das so gesagt, so also ich finde es ganz interessant, man kennt das ja auch, kenne ich jetzt jedenfalls in meiner Generation, in der Elterngeneration, also von meinen Eltern sozusagen, die Frauen, die dann Witwen sind, ne, die werden auch nicht mehr eingeladen. Und da kann man ja sozusagen in Anführungsstrichen von Schuld schon mal gleich gar nicht sprechen. Es geht nur darum, es ist so ein komisches Bedrohungsgefühl oder so ein komisches Bauchgefühl. Ja, jetzt so eine Frau alleine irgendwie einladen. Also ich glaube, das spielt auch ganz viel eine Rolle in dieser Akzeptanz. Wen lade ich eigentlich ein, wenn ich ein Frühstück mache, wenn ich ein Abendessen mache, wenn ich, keine Ahnung, eine Party mache? Oder habe ich irgendwie ein Unbehagen dabei, weil ich denke, na ja, alleine, Und ich glaube, da äußert sich auch ganz viel Diskriminierung, die man gar nicht in Worte fassen muss. Das verstehen die alleinerziehenden Frauen auch so.
Ja, das ist wirklich so. Das war für mich auch ganz erstaunlich, dass ich als Alleinerziehende kaum Paarfamilieneinladungen hatte oder auch in meinem Freundeskreis. Also natürlich hat man sich mehr unterstützt, die Alleinerziehenden untereinander. Auch der Bedarf war einfach höher. Aber insgesamt habe ich nicht das genau verstanden. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ja, da ist so die Frau alleine, ne, unter den Paarfamilien oder Paareinladungen, dass da vielleicht dann so die gefährliche Frau, die nimmt, kann mir meinen Mann wegnehmen, ne? Also dass sowas ist, aber auch, dass sie vielleicht insgesamt so ein Unwohlseingefühl, wie Sie das auch gerade gesagt haben, auslösen kann. Fühlt die sich dann komisch, ich lade sie besser nicht
Ja,
ein.
also das,
Ne?
genau.
Und
Den
das
Schuh würde ich mir auch anziehen, ehrlich gesagt, dass man irgendwie denkt, so, ist das denn nicht irgendwie komisch? Wir sitzen hier irgendwie mit drei Paaren plus eins. Muss sich doch
Aber
merkwürdig anfühlen. Also entscheidet man sich eher dagegen. Scheiße, auf gut Deutsch, ja.
genau, und dabei kann man es auch wirklich auch der Frau dann überlassen oder dem
Eben,
Mann
genau.
und sagen, hör
Ja.
mal, ich mache da ein kleines Essen, es sind aber vor allen Dingen Paare, ist das okay für dich? Ne? Und dann kann ja die Person das sagen, ja oder
Immer noch
nein,
Nein
ja.
sagen, ja, genau, ist ja
So,
erwachsen.
aber eben, dass sie
Also.
eingeladen wird, ne? Weil diese soziale Isolierung ist eben auch ein
Genau.
Punkt, der dann hinterher wieder auf die psychische Gesundheit und so große Auswirkungen hat. Ne?
Also wir stellen fest, es gibt noch viel zu tun, aber es lohnt sich. Ja, wer weiß, wann es uns alle trifft, in welcher Schattierung auch immer, ne? Also wie gesagt, Sie sprachen ja da von Ihrer Schwägerin. Also wie immer man in diese Situation geraten kann, und wir wollen es, finde ich, auch für alle anderen nicht, abgesehen davon, dass es uns selber treffen kann. Ich danke Ihnen, dass Sie uns haben teilhaben lassen an dem, was Sie tun, an Ihrem Wissen. Und ich hoffe, wir haben nochmal klar gemacht, da muss sich jetzt ganz viel tun. Wir legen da große Hoffnung in die zukünftige Regierung, dass es da ein bisschen vorangeht. Ihr da draußen, wenn ihr als Ein-Elternfamilie in einer alternativen Wohnform lebt und uns davon berichten wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Schreibt uns an podcast@eltern.de und schreibt uns natürlich auch weiterhin sehr, sehr gern, wenn ihr Lob, Tadel und auch Fragen habt für unsere Eure Fragen-Episoden mit Elke Schicke. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Audio Now.